HR Info im Gespräch Spezial.
Mit dem deutschen Astronauten Ulf Merbold. Vor 50 Jahren flog der erste Mensch ins All. Der sowjetische Fliegermajor Juri Gagarin. Mehr als 30 Jahre später war Ulf Merbold der erste Deutsche an Bord eines Space Shuttles. Wie hat Merbold die Geschichte der bemannten Raumfahrt erlebt? Warum ist die bemannte Raumfahrt wichtig und was sind die Herausforderungen in den nächsten 50 Jahren? Ulf Merbold im Gespräch mit hr-info-Raumfahrtexperte Dirk Wagner.
Ich würde gerne anfangen in dieser Gesprächsrunde und Ihnen ein kleines Weltraumquiz hier vorspielen. Ich habe mir ein paar historische Momente aus der bemannten Raumfahrt rausgesucht. Die kennen Sie sowieso im Schlaf?
Möglicherweise. Ich bin gespannt.
Probieren wir es mal aus. Hier kommt der erste.
Ja, das ist bekannt.
Das war der erste Schritt von Neil Armstrong auf
dem
Mond.
Neil Armstrong auf dem Mond, genau, ja.
Im Sommer 1969. Wie haben Sie diesen Moment erlebt? Wo waren Sie da?
Ich war damals in Greiz, meiner Geburtsstadt in Thüringen, um meine Mutter zu besuchen. Mhm. Die war damals noch berufstätig und durfte auch die DDR nicht verlassen. Insofern bin ich, ihr Sohn, dann jährlich mindestens einmal, meistens zweimal zu ihr hingefahren, um eben die Verbindung zu halten und zu pflegen. Und wir saßen dann mit allen Nachbarn die Nacht hindurch vor dieser Flimmerkiste und haben das natürlich angeguckt.
Das heißt, Sie haben da Westfernsehen geschaut?
Ja, klar. Dieses kleine Städtchen Greiz, das liegt ja relativ nah an der Grenze zu Bayern und der große Fernsehsender auf dem Ochsenkopf im Fichtelgebirge war für alle ganz wichtig, logisch.
Weil Sie gerade Stichwort DDR angesprochen haben, hier kommt das zweite Beispiel aus der bemannten Raumfahrt. Auch das kennen Sie garantiert.
Liebe Fernsehzuschauer der Deutschen Demokratischen Republik, ich bin sehr glücklich darüber, als erster Deutscher an diesem bemannten Weltraumflug teilnehmen zu dürfen. Ich betrachte die Teilnahme an diesem Flug als Ausdruck der schöpferischen Leistung unseres Volkes, unseres Staates.
Den Mann kennen Sie?
Sigmund Jähn, ja klar.
Genau, das war der erste Deutsche im All.
Richtig.
1978 an Bord der Raumstation Salyut 6. Sie sind gar nicht weit voneinander entfernt aufgewachsen.
Nein, Sigmund kommt aus Morgenröther Rautenkranz. Das ist ein kleines Nest im sächsischen Teil des Vogtlandes und Greiz, die schon vorhin genannte Kreisstadt, gehört zum thüringischen Vogtland. Die beiden liegen vielleicht 40, 45 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Und insofern ist es ja eine Kuriosität, dass wir in dieser großen Nähe im Grunde die Kindheit und Jugendzeit verbracht haben.
Er war 5 Jahre vorher im All, vor Ihnen.
War 5 Jahre vor mir mal, ja.
Hat das jemals eine Rolle gespielt, diese Konkurrenz zwischen den beiden Deutschlands, die es damals noch gab? Die war ja zumindest auf politischer Ebene zu spüren. War das bei Ihnen persönlich auch ein Thema?
Nein, nicht für mich persönlich. Ich meine, für das DDR-System war Jähn eine ganz wichtige Figur geworden. Und ich glaube, seine Hauptbeschäftigung war im Nachgang zu diesem erfolgreichen Flug die Überlegenheit des Sozialismus sozusagen zu belegen. Er wurde zum lebenden Beweis gemacht und hat persönlich sicher auch nicht viel Spaß daran gehabt. Für mich selber war das völlig irrelevant, ob vor mir jemals einer im Weltraum war, Deutscher oder ein anderer. Ich wollte auf jeden Fall dahin und man kann das auch nicht vergleichen. Der gute Sigmund, mit dem ich befreundet bin seit vielen Jahren, ist ja als ein Militär dorthin gelangt und ich wurde überhaupt nicht als Deutscher, sondern von der ESA als ein Europäer dorthin aufgeschickt und komme aus der Wissenschaft. Also wir waren im Grunde von unseren Lebensentwürfen ganz weit voneinander weg und haben in den Gesprächen aber doch festgestellt, dass wir viele ganz gleiche oder zumindest mal ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Also wenn einer in 90 Minuten diesen Erdball umfliegt, dann wird die Erde sehr viel kleiner in der Wahrnehmung, als sie jemals früher war. Dann wird einem klar, und das war uns beiden dann eben auch unabhängig voneinander bewusst geworden, dass es auf diesem Planeten keine Überlebenschance geben kann, wenn die bestehenden Konflikte kriegerisch gelöst würden oder worden wären, sollte man vielleicht sagen. Denn inzwischen ist ja diese Polarität zwischen Ost und West Gott sei Dank weg oder zumindest mal viel schwächer geworden.
Hier kommt der nächste Ausschnitt von einem historischen Moment, finde ich zumindest, in der Raumfahrt. Und auch den kennen Sie möglicherweise. Es ist ein bisschen schwieriger jetzt, weil es sich nur um einen Countdown handelt. Aber möglicherweise wissen Sie auch, wo der hingehört.
14, 13, 12, 10, we have go for main engine start. 8, 7, 6, we have main engine start. 3, 2, 1.
So, und da ist Schluss. Haben Sie schon erkannt, welcher Start das ist?
Das ist schwer zu sagen, aber ich nehme an, es ist meiner.
Perfekt.
Der Countdown ist natürlich fast immer gleich.
Und er geht dann so weiter, dann können wir es nämlich auch auflösen. Und dann erkennt man auch, um welche Mission es sich da handelt.
Solid motor ignition and liftoff. Liftoff of Columbia and the first flight of the European Space Agency Space Lab. The shuttle has cleared the tower.
Roger, roll.
Das sagt der NASA-Sprecher schon, Start der Columbia. Und was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, der erste Flug des europäischen Raumlabors Space Lab.
Ja, genau.
Das war Ende 1983 Ihr erster Flug ins All, der 9. Space Shuttle-Flug überhaupt. Also das war relativ am Anfang dieses Programms. Nehmen Sie uns doch mal mit in das Shuttle. Wie erlebt man das als Astronaut, der mit so einem Shuttle ins All fliegt?
Ja, ich denke, da muss ich ein kleines bisschen zurückgehen. Wir hatten damals beim ersten Flug 72 Experimente aus verschiedensten Fachgebieten. Ich war immer mit Elektroden vollgeklebt, um dann noch EKG-Signale für interessierte Wissenschaftler zu liefern. Ja, und dann schließt sich irgendwann die Luke. Und wenn dann alles so abläuft, wie es sein soll, werden die Haupttriebwerke dann vom Bordcomputer gestartet. Dann muss man sagen, ist es Gott sei Dank so, dass wir heutzutage Computer haben, obwohl ich bei Computern nie weiß, ob sie mir Lebenszeit nehmen. Aber in dem Fall helfen sie in 5 Sekunden, hunderte von Ingenieurparametern zu prüfen, ob sie, wie die Piloten sagen, im grünen Bereich liegen. Temperaturen, Drehzahlen, Treibstoffdruck und so weiter. Wenn das so ist, dann, aber auch nur dann, werden die Zusatzraketen, die Solid Rocket Boosters, gezündet. Und dann ist es für mich auch immer ein Moment der Erleichterung gewesen. In dem Moment sind diese ganzen Bedenken, ob man die Erwartungen der Wissenschaftler erfüllen wird, wie weggeblasen. Denn was dann abgeht, das ist eine sinnliche Erfahrung vom Allerfeinsten. In 8,5 Minuten ist man von der Höhe Null auf Orbithöhe aufgestiegen und hat eine Geschwindigkeit von, 27.000, 28.000 Stundenkilometer. Das kann Ihnen mit Sprache niemand beschreiben. Und dann kommt nochmal ein ganz tief wirkender Moment, nämlich MECO. Das ist die NASA-Abkürzung für Main Engine Cutoff. War man gerade noch mit dem Mehrfachen des normalen Gewichtes in seinen Sitz gedrückt und hat subjektiv das Dreifache des Normalgewichtes gespürt, dann werden schlagartig alle Triebwerke abgeschaltet und man hängt plötzlich in den Anschnallgurten und findet sich in der Welt der Schwerelosigkeit wieder, in der es auch kein Oben und Unten gibt. Man stellt fest, man müsste ein paar zusätzliche Hände haben, spätestens wenn man sich losgeschnallt hat. Jeder kleine Gegenstand hat ein Eigenleben und hat die Tendenz, sich irgendwo hin auf und davon zu machen.
Ich merke, wenn Sie das erzählen, Sie strahlen dabei. Was hat Sie denn ursprünglich bewogen, in den Weltraum zu fliegen?
Ja gut, also erstens mal habe ich mir bis heute eine fast kindliche Freude am Fliegen bewahrt. Ich fliege immer noch mit dem Segelflugzeug. Also so die, sagen wir mal, nach Johann Wolfgangs Gedicht des Türmers, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Das ist für mich immer noch was Grandioses, von oben runter gucken. Aber in diesem speziellen Fall kam auch noch dazu, ich hatte nun 10 Jahre an einem Stuttgarter Max-Planck-Institut mich mit Fragen der Festkörperphysik beschäftigt und war darüber so Mitte 30 Jahre alt und meinte, das sei jetzt für mich auch der richtige Moment für eine strategische Lebensentscheidung, auf diesem wissenschaftlichen Acker weiter zu pflügen oder aber nochmal ein ganz neues Gebiet anzufassen. Und deswegen habe ich einmal die Wochenendausgabe einer großen Zeitung gekauft, nur mal zu gucken, was ist so im Angebot.
Sie haben den Stellenteil durchgeblättert.
Ja, den Stellenteil durchgeblättert. Und da war dann eine Stelle geschaltet, in der eben angeboten wurde, an der ersten Space Lab Mission mitzuwirken als Wissenschaftsastronaut. Ich habe das meiner Frau gezeigt. Die hat dann gesagt, da sind so viele, da kannst du dich gerne bewerben, da werden sie ganz bestimmt nicht auf dich warten.
Hat sie sich getäuscht.
Das ging dann über ein Jahr, diese ganze Auswahl. Und am Ende habe ich mit meinem Schweizer Kollegen Claude Nicollier und dem Holländer Wubbo Ockels den Vertrag bei der ESA bekommen. Und ich bin dann auch derjenige aus diesen dreien geworden, der als erster zum Zuge kam.
Ich glaube, für viele Menschen, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, ist der Reiz, in den Weltraum zu fliegen, ja, der Blick auf unseren Planeten. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, dieser erste Blick aus dem Fenster, wie hat der auf Sie gewirkt?
Ja, also auch für mich ist das eine insgesamt faszinierende Geschichte. Es ist eine intellektuelle Faszination gewesen, aber hinzu kommt natürlich auch das Emotionale. Von allen Eindrücken, der nachhaltigste ist tatsächlich der Moment geblieben, als ich zum ersten Mal Zeit fand, aus dem Fenster zu schauen. Und dann sah ich eben diesen rabenschwarzen Himmel. Das alles ja leer und von dort, wo nichts ist, kann auch nichts kommen. Und das ist die beste Definition der Farbe Schwarz, nämlich überhaupt kein Licht. Dann aber den Erdball mit dieser unglaublichen Ästhetik, die die Erde eben hat. Die Bayern freuen sich immer, wenn man ihnen sagt, die wichtigsten Farben sind die Farben Weiß von den Wolken und Blau vom Wasser, das ja über 70% der Erdoberfläche bedeckt. Man sieht die Horizontlinie als gekrümmte Linie, gesäumt von einem unglaublich schönen königsblauen Saum, der aber nicht nur dünn ist, sondern auch zerbrechlich und empfindlich wirkt. Das ist die Luft, die wir für das Leben eben unabdingbar brauchen. Es kommen sofort die Gedanken auf, das ist ja sehr wenig und man fragt sich sofort, ob man da nicht ein bisschen zu großzügig damit umgeht.
Glauben Sie, dass dieser Blick aus dem All das Verhältnis von einem Menschen, von jedem Menschen zu unserem Heimatplaneten verändern kann?
Ich bin sicher, das hat er schon. Ich glaube, das haben alle, die im Weltraum unterwegs waren, ihren Zeitgenossen übereinstimmend berichtet, wie die Erde eben für einen Raumfahrer wirkt. Jeder kommt im Grunde darauf zu sagen, es ist ein Raumschiff für mittlerweile 6 Milliarden Menschen, aber eines, aus dem auch keiner aussteigen kann. Und man nimmt die Erde als Ganzes wahr. Und insofern hat die Raumfahrt, glaube ich, eine Erfahrung der gesamten Gesellschaft zurückgebracht, diesen Erdball nicht als einen Flickenteppich von nationalen Staaten zu sehen, sondern als ein Gesamtsystem. Und ich denke schon, es ist den meisten auch klar geworden, dass wir also durch die Raumfahrt, durch die Berichte der Kosmonauten und Astronauten im Grunde auf dem Planeten Erde nichts machen können, wovon nicht alle anderen mit betroffen werden.
Heute haben wir die Internationale Raumstation in der Erdumlaufbahn. Die wird in diesem Jahr fertiggestellt. Die Space Shuttle Flotte rollt dann ins Museum. Jetzt haben wir diese Station, die für schätzungsweise 100 Millionen Dollar, die Schätzungen gehen da ein bisschen auseinander, die für diese Summe aufgebaut worden ist. Und es gibt Kritiker, die sagen, das ist zwar für die Raumfahrt interessant, weil man da rausfinden kann, wie es den Menschen da oben geht, aber für uns auf der Erde bringt das gar nichts. Was halten Sie solchen Vorwürfen entgegen?
Na gut, also erstens mal will ich gleich mal was zum Geld sagen. Die Bundesrepublik Deutschland pro Jahr gibt für Raumfahrt ungefähr 1 Milliarde Euro aus. Wenn Sie bedenken, dass das Bundesbudget jetzt in die Nähe von 400 Milliarden geht, dann ist das ein halbes Promille, nicht einmal. Ich wollte nur daran erinnern, dass wir für Agrarsubventionen ein Vielfaches ausgeben. Solange die EU 50% etwa ihres Gesamtbudgets für Milchsubventionen ausgibt und andere Dinge, das sind doch groteske Wirkungen. Butterberge, Milch sehen, da ist die Raumfahrt im Grunde vernachlässigbar wenig.
Könnte man aber sagen, bei den Agrarsubventionen geht es wenigstens noch um etwas, das sich auf der Erde abspielt.
Ja gut, aber was haben wir davon? Wir sollten doch besser in die Zukunft investieren. Und ich will natürlich den Bauern, auch den Bergleuten nicht ihre Lebensgrundlage entziehen. Aber wenn wir eben Milch durch Subventionen im Überfluss produzieren, dann wird hinterher Milchpulver draus gemacht. Das schicken wir dann nach Afrika, sodass die Afrikaner mit ihren Kühen auch nicht davon existieren können. Also ich finde, das ist eine groteske Situation und ich bin dafür, dass wir das Steuergeld besser ausgeben. Es muss ja nicht unbedingt Raumfahrt sein, aber in die Zukunft stecken. Überlegen Sie mal, was heutzutage insgesamt durch die Raumfahrt in unser Leben sozusagen routinemäßig schon gelangt ist.
Es ist nicht die Teflonpfanne, das weiß man inzwischen.
Nein, es ist das GPS, das heutzutage jeder, der mit dem Fahrrad im Wald unterwegs ist, hat. Das ist die globale Kommunikation. Das sind die Fernsehbilder, die, was weiß ich, von Sportereignissen uns in Echtzeit ins Haus flimmern. Die Wettervorhersagen sind sehr viel besser. Die Ariane, die diese Satelliten in den Weltraum hinaufbringt, die wurde mit Steuergeldern entwickelt. Das ist ja nicht von Anfang an ein selbsttragendes Programm.
Aber warum brauchen wir Menschen im All?
Nun, die Raumstation, das ist eine Außenposition, eine von Menschen erbaute Kolonie in einer lebensfeindlichen Umgebung, die es uns erlaubt, wissenschaftliche Experimente in Schwerelosigkeit zu machen. Der Mensch, der kann dann, wenn es darum geht, Kristalle zu züchten, eben steuernd eingreifen. Ein Automat, der spult ein vorher festgelegtes Programm ab. Außerdem der Mensch selber ist ja auch ein interessantes Untersuchungsobjekt. Wir haben dadurch, dass wir Menschen der Schwerelosigkeit ausgesetzt haben, schon sehr viel gelernt darüber, wie der menschliche Organismus das Blutvolumen reguliert. Und das ist ja Wissen, das man dann grundsätzlich zur Verfügung hat. Ähnliches gilt für das Gleichgewichtsorgan im Innenohr, wie das funktioniert, wie das Immunsystem funktioniert. Also die Physiologen haben über die Raumfahrt sehr viel Einsichten gewonnen über den menschlichen Organismus.
Sie haben vorhin die Politik angesprochen. Es gibt seit kurzem eine nationale deutsche Raumfahrtstrategie. Ich habe mir die angeguckt. Da geht es vor allem um anwendungsbezogene Raumfahrt, also Satellitennavigation, Kommunikation, Erdbeobachtung. Auch Robotik spielt eine Rolle, also Robotertechnologie für den Weltraum, die man dann auch auf der Erde verwenden kann. Aber da steht zum Beispiel nicht drin, was ja auch mal in der Diskussion war, wir schicken eine in Deutschland gebaute Sonde zum Mond, landen auf dem Mond mit einem ferngesteuerten Raumfahrzeug und machen da Bilder und untersuchen Gesteinsproben. Es fehlt so ein Leuchtturmprojekt, es fehlt für mich auch die große Vision. Das wirkt alles doch nicht sehr visionär. Was ist Ihr Eindruck?
Ja, diese Meinung teile ich und bedauere das sehr. Also ich denke, wir sollten uns mal daran erinnern, was in unserer Geschichte passierte. All die Entdecker wie Vasco da Gama, auch die in Afrika waren, Livingston, die Polarforscher, die sind wohin gegangen, wo vorher keiner war, und haben Erfahrungen der Gesellschaft zurückgebracht über die Belastungsgrenzen des menschlichen Körpers, über Tiere, Geografie, Klima, Wetter und so weiter, über Gesellschaften, Länder, Marco Polo, der ist in China gewesen, die Gesellschaft bis dato nicht hatte. Und warum sollen wir jetzt sagen, wir wissen alles, wir gehen nicht mehr weiter? Ich denke, wir sind herausgefordert, in diesem 21. Jahrhundert mit unseren Schiffen das weiterzuführen, was unsere Altvorderen mit ihren Mitteln geleistet haben. Und ich gehe auch ganz fest davon aus, gesetzt den Fall, wir fliegen zum Mars, dass am Ende daraus wieder neue Einsichten, neue Denkanstöße kommen werden.
Wenn wir es nochmal auf die deutsche Raumfahrtstrategie beziehen, was fehlt Ihnen denn da?
Ich denke, es fehlt in ganz Europa im Moment eine klare Vision voranzugehen, nicht hier hocken zu bleiben, sondern das, was die Altvorderen gemacht haben, mit unseren Mitteln weiterzuführen und fortzusetzen und eben auch wohin zu gehen, wo keiner war.
Welche Impulse könnte denn da Deutschland geben?
Ja, in dieser europäischen Welt, ob es uns recht ist oder nicht, ist Deutschland, denke ich mal, wirtschaftlich das potenteste Land. Und insofern wäre es für mich ein Traum, wenn wir Deutschen eben unsere Nachbarn mitnehmen würden. Das setzt aber voraus, dass wir eine eigene Vision erstmal entwickeln sollten und dann eben auch sagen, jetzt wollen wir unbedingt dabei sein, über die Raumstation hinaus den Weltraum weiter zu erkunden. Und das könnte konkreterweise heißen, man geht erstmal zum Mond zurück und baut dort oben eine Station, ähnlich wie wir Stationen auf Antarktika haben.
Also ich verstehe Sie richtig, Sie wünschen sich da schon, dass Deutschland in so einem Bereich die Initiative ergreifen sollte.
Ja, oder zumindest mal, wenn einer unserer Nachbarstaaten es täte, dass wir dann nicht als Bedenkenträger es wieder aufhalten, sondern sagen, toll, dann sind wir auch gerne dabei.
Viele sehen ja als Fernziel der Raumfahrt die Landung von Menschen auf dem Mars. Wann, glauben Sie, wird denn der erste Mensch den Mars betreten?
Ja, das müsste ich ja Hellseher sein, um das sagen zu können.
Aber Sie können wahrscheinlich besser schätzen als ich.
Nein, ich kann das nur als eine Hoffnung formulieren. Oder ich denke, ich bin doch sehr sicher, dass wir irgendwann im 21. Jahrhundert, mit wir meine ich jetzt die Menschheit insgesamt, diesen Flug zum Mars schaffen werden und auch zurückkehren werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir dabei sind. Also mit wir meine ich jetzt Europa und natürlich auch Deutschland. Und ich denke, das Geld dort investiert, das hat das Potenzial, erstens mal philosophisch zu neuen Überlegungen zu gelangen. Wenn wir die Erde mal von der Ferne sehen, dann wird vielleicht noch viel deutlicher, welche kostbare Heimstatt die Erde ist für die Menschheit in diesem leeren, dunklen, lebensfeindlichen All. Und vielleicht wird daraus dann eben noch besonders klar, dass wir mehr tun müssen, sie zu bewahren, den Nachgeborenen in ordentlichem Zustand zu hinterlassen. Aber es kann ja auch dazu kommen, dass wir in der Realisation einer solchen Mission neue Technologien entwickeln, die man dann gewinnbringend an vielen anderen Stellen benutzen kann.
Wenn jetzt morgen jemand kommen würde und würde sagen, Herr Merbold, Sie haben noch mal die Gelegenheit, ins All zu fliegen, zur internationalen Raumstation zum Beispiel, wie würden Sie reagieren?
Ja, ich würde da schon gerne noch mal hingehen. Da bin ich ja noch nicht gewesen. Ich war zwar auf der Mir und habe das kennengelernt, aber...
Also Sie würden Ja sagen?
Ich würde Ja sagen, ja klar. Aber ich meine, ich muss natürlich auch hinzufügen, das ist ein Traum und wird einer bleiben. In der ESA gibt es jede Menge junge Leute. Wir haben ja gerade 6 junge, fähige Leute rekrutiert, die alle mit den Hufen scharren und dahin wollen. Das ist ja klar, ich habe es schon 3-mal machen dürfen und weiß, dass es dann auch Zeit wird, dass die anderen fliegen. Aber ich meine, träumen kann man ja davon.
Sagt der ehemalige Astronaut Ulf Merbold im Gespräch mit HR-Info-Raumfahrtexperte Dirk Wagner.